Zeitschriften über das Landleben boomen. Besonders Städter kaufen sie interessanterweise. Und die Artikel beginnen dann zum Beispiel so: Zwei Katzen dösen in der Sonne, eine Schar Gänse spaziert über den Gartenweg und auf der Wiese lassen sich Schafe das frische Grün schmecken. Ist das nicht schön? Gesehen wurde diese Idylle auf dem Hof von Markus Bogner und seiner Familie. Heute ist er bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ist das wirklich so romantisch bei Ihnen?
Romantisch empfindet es wahrscheinlich jemand, der zu uns kommt, als erstes schon. Wir empfinden es weniger romantisch, aber nehmen es trotzdem tagtäglich zur Kenntnis.
Also Sie setzen sich tatsächlich mal dann auf Ihre Bank und sagen, Majestäschi.
Ja, sonst bringt ja der ganze Platz nichts.
So redet einer, der gar nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, sondern sich tatsächlich für diesen Beruf entschieden hat und gut davon lebt, obwohl er gar nicht viel Land hat. Was auf dem Hof von Markus Bogner und seiner Familie anders ist als anderswo, wie die Kinder das finden, dass ihre Tiere auf dem Teller landen und warum es die totale Freiheit ist, wenn man nie Feierabend hat, darüber reden wir in den nächsten zwei Stunden. Familie Bogner lebt auf einem idyllischen Bauernhof 80 Meter über dem Tegernsee. Da betreibt eigentlich normalerweise kein Bauer Ackerbau, weil es da so einen lehmigen und schweren Boden gibt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist die Hauptmühe, die man da hat, ist erstens der viele Niederschlag und der für den Gemüsebau oder Getreidebau auf den ersten Blick erstmal vielleicht etwas ungeeignete Boden. Und deswegen befindet sich überall am Rand dieser Alpen eigentlich nur Grünland. Also man sieht da, wenn dann nur Kühe grasen, wenn man sie noch grasen sieht. Getreidebau, Gemüsebau findet dann meistens woanders statt, aber bei uns schon.
Genau, bei Ihnen schon auf.
Also wir haben insgesamt 10 Hektar, davon sind 8 Hektar diese beschriebenen grünen Wiesen. Und diese anderen 2 Hektar haben wir teilweise schon vorgefunden mit Obstbäumen, mit Obststräuchern und so weiter und haben aber einen ganz großen Teil auch über die Jahre hinweg jetzt zum Acker- und Gemüsegarten umfunktioniert.
Aber 10 Hektar, davon lebt normalerweise kein Landwirt. Warum können Sie davon leben?
Das kommt jetzt immer darauf an, was man auf diesen 10 Hektar betreibt. Wenn man jetzt rein nur Gemüsebau betreibt, dann reicht viel, viel weniger. Da reichen vielleicht schon 2 Hektar. Möchte man das Ganze jetzt zum Beispiel nur mit Kühen machen, was jetzt bei uns in der Region eben der Haupterwerb bei den Landwirten schlechthin ist, dann braucht man schon so 40, 50 Hektar aufwärts.
Ich habe mal zusammengetragen, was es bei Ihnen auf dem Hof alles gibt und Sie ergänzen mich am besten mal. Sie bauen Roggen an, auf einem Feld, das ungefähr so groß ist wie ein Fußballfeld.
Ja, ziemlich genau.
Also nicht sehr groß. Obst und Gemüse haben Sie eben schon gesagt. Sie haben auch Schweine.
Ja.
Sie haben Rinder, Gänse, Fische, Truthähne, Hühner und Enten.
Von den Puten haben wir uns verabschiedet. Das war vom Handling her einfach zu aufwendig. Und sonst war so ziemlich alles dabei. Die Pferde haben sie vergessen.
Pferde, okay.
Und von den Pflanzen her ist es so, wir haben ungefähr 175 verschiedene Kulturen im Anbau.
Und die kennen Sie alle?
Die kennen wir alle,
Sie merken nicht mehr, Sie sprechen mit einer Städterin.
Ja,
wenn ich das Unkraut aus dem Garten reiße und nicht die Blumen.
Ja, ist ja schon mal Erfolg. Also ungefähr die Hälfte dieser 175 Kulturen, die sind immer da. Also das ist der Apfelbaum, das ist der Birnbaum, die Zwetschge, die Kirsche und so weiter. Da zählen natürlich auch Rosen dazu, von denen wir dann die Hagebutten später ernten. Und die andere Hälfte pflanzen wir Jahr für Jahr neu an. Und die sind auch nicht jedes Jahr immer gleich.
Und die Pferde haben Sie zum Reiten da oder die haben Sie auch zum Schlachten?
Nee, nicht zum Schlachten. Also es ist auch ein Nutztier, aber der Nutzen ist ja nicht nur, dass man die Tiere essen kann. Unsere Schafe essen wir auch nicht, aber sie erfüllen den Nutzen eines Rasenmähers. Und so erfüllen Pferde üblicherweise in der Landwirtschaft einfach eigentlich als Arbeitstier. Das wäre so das lang ersehnte Ziel, aber das sind wir noch ein bisschen entfernt.
Bienen habe ich gelesen.
Bienen haben wir auch, machen wir allerdings nicht selbst, uns um die Bienen zu kümmern. Das ist ein Imker, der seine Bienen bei uns am Hof stehen hat, der Bio-Imker. Für unsere Pflanzen und für unseren Ertrag sehr gut, für seine Bienen auch sehr gut, weil durch das, dass wir so eine große Artenvielfalt am Hof haben, seine Bienen halt reichlich Nahrung finden.
Mhm. Und 18 in Pension genommene Murnau-Werdenfelser Rinder wurden in einem etwas älteren Artikel über Sie erwähnt. Gibt es die noch?
Genau, ja, die gibt es noch. Mittlerweile sind es schon 25.
Aber warum sind es geliehene Rinder und nicht Ihre eigenen? Sind es Kooperationen? Oder,
erstens, weil wir Kooperationen fürchterlich gerne haben mit anderen Landwirten, die ähnlich ticken wie wir. Zweitens gäbe es bei uns der Stall über den Winter nicht her, die Tiere über den Winter bei uns zu haben. Und von dem her ist es für uns der Nutzen, dass die die Flächen beweiden, die wir sonst sehr aufwendig mit Maschineneinsatz mähen müssten. Und für den anderen Bauern ist es ein Nutzen, dass seine Tiere über den Sommer ihm weniger Arbeit machen.
Also eine echte Win-Win-Situation.
Ja, sowas soll es geben.
Sie merken, Markus Bogner ist kein romantischer Traumtänzer, sondern einer, der genau weiß, was er tut und wie er seine Familie davon ernähren kann. Markus Bogner ist Vollerwerbslandwirt auf einem Hof, der nur 10 Hektar groß ist. Wir haben eben schon gehört, was es bei ihm alles gibt und warum das sinnvoll ist, aber rechnen Sie das wirklich so mit spitzen Bleistift aus, weil Sie leben wirklich davon?
Wir leben im Vollerwerb, also wir haben uns vor 4 Jahren, sind wir vor der Entscheidung gestanden, immer nebenbei irgendwo vielleicht Geld dazu verdienen zu müssen und haben uns dann dafür entschieden, wir wollen das im Vollerwerb machen. Der Hof muss sich komplett so tragen, dass wir uns als Familie davon ernähren können und dass der Hof uns ernährt im wahrsten Sinne des Wortes, aber manche Sachen kann man nicht nur mit Lebensmitteln machen, da braucht man auch Geld dazu.
Die Legosteine für die Kinder?
Die Legosteine für die Kinder zum Beispiel. Und da muss man halt auch seine Sachen dann so vermarkten, dass man davon leben kann.
Aber Sie mögen das Wort Selbstversorger nicht, habe ich gelesen. Warum?
Also das Wort Selbstversorger ist mit wahnsinnig vielen Klischees behaftet. Aus meiner Sicht fehlt mir zum Selbstversorger noch wahnsinnig viel, wenn ich den Bereich Kleidung anschaue, wenn ich den Bereich der Energiegewinnung anschaue. Also da ist von Selbstversorgung, sind wir da noch ganz weit weg. Im Bereich der Lebensmittel ist es durchaus so, dass wir einen sehr hohen Grad der Selbstversorgung haben. Aber letztendlich betreiben wir nichts anderes als Bauern vor 40, 50, 60 Jahren. Da war das ganz normal, dass der Hof eine Vielzahl an Lebensmitteln geboten hat, von denen sich in erster Linie die Familie versorgt hat und die Überschüsse, die sie produziert haben, wurden vermarktet.
Der Bauer Markus Bogner ist bei mir zu Gast. Gleich reden wir darüber, wie er und seine Familie auf ihrem Hof gelandet sind. Wenn man sich den Lebenslauf von Markus Bogner anschaut, dann hat da die ersten Jahrzehnte nichts darauf hingedeutet, dass er mal Bauer wird. Sie haben zuerst eine Lehre als Elektroniker gemacht und nach dem Zivildienst eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Den Beruf haben Sie dann auch 12 Jahre lang ausgeübt. Wie sind Sie denn auf einen Bauernhof gekommen? Drei Sommer auf der Alm gab es noch irgendwie.
Genau, das war so der Einstieg in das Ganze. Also meine Frau, gelernte Steuerfachgehilfin, war in ihrem Beruf auch alles andere als glücklich. Und hat dann ihren Job an den Nagel gehängt und ist einen Sommer auf die Alm. Damals war sie noch allein auf der Alm. Sie hatte nur einen sehr häufigen Besucher und das war ich. 2 Jahre später waren wir dann schon gemeinsam auf der Alm. Damals sind wir schon mit unserer ältesten Tochter, die hat auf der Alm laufen gelernt. Und wieder 2 Jahre später waren wir dann nochmal auf der Alm, dann schon mit 2 Töchtern. Und das war eigentlich dann schon der Einstieg dahingehend, dass wir sagen, wir wollen dieses Leben wie diese 100 Tage auf der Alm auf 365 Tage ausdehnen können. Wie das im Endeffekt genau ausschauen wird, haben wir damals nicht gewusst.
Wie sind Sie es dann angegangen? Weil ich meine, 100 Tage frei zu bekommen in einem normalen Job ist ja schon mal schwierig.
Also die 100 Tage frei zu kriegen war damals noch relativ einfach. Die Kinder waren ganz klein und es gab sowas wie Elternzeit.
Ah, cool. Stimmt, deshalb auch pro Kind einmal Alm.
Genau, das war dann nicht so geplant, hat sich so ergeben, war sehr passend. Hat sehr gut geholfen, genau. Es war schon in dieser Zeit auf der Alm, haben wir irgendwann eine Stellenanzeige entdeckt, dass da jemand ein Baumeister-Ehepaar für einen kleinen Milchviehbetrieb im Tegernseer Tal sucht.
Einen Baumeister?
Genau, wir wussten nicht, was ein Baumeister ist.
Ich auch nicht.
Das war eine Chiffre-Anzeige und wir haben dann auch darauf geantwortet. Auf der Alm alles sehr mühsam, man hat keinen Computer und keinen Laptop. Also handschriftlich eine Anzeige an sehr geehrter Herr Chiffre. Wir haben keine Ahnung, was Sie suchen, aber wir sind die Richtigen dafür. Und wurden dann prompt eingeladen und die Zeit auf der Alm war im Prinzip alles, was wir an Berufserfahrung vorweisen konnten. Meine Frau etwas mehr, die kommt von einem Bauernhof. Und Baumeister ist nichts anderes wie ein Verwalter, nur hat der niemanden, dem er die Arbeit anschaffen kann. Also man macht die ganze Arbeit selbst und so waren wir dann also 5 Jahre angestellt auf einem kleinen Milchviehbetrieb und mussten diesen ganzen Milchviehbetrieb so führen, als wäre es der eigene.
Aber das war noch nicht der Hof, auf dem Sie jetzt sind. Beim ersten Hof mussten Sie noch die Vorgaben umsetzen, die der Besitzer gemacht hat. Sie wollten aber noch mehr und dann ist Ihr jetziger Hof in ihr Leben getreten? Wie hat er das getan? Ich meine, das tun Höfe in der Regel so nicht.
Doch, der ist in unser Leben getreten.
Der hat sie gefunden.
Der hat uns gefunden. Ungefähr 6 Wochen, nachdem wir gekündigt haben, läutet es an der Tür und unser heutiger Verpächter steht vor der Tür und bittet uns den Hof zur Pacht an.
Aber warum haben Sie gekündigt? Nochmal,
weil wir einfach gemerkt haben, dass wir an dem Platz nicht so kreativ arbeiten und leben können, wie wir das empfunden haben, dass wir das tun wollen und sollen.
Auch ganz schön mutig mit 2 oder 3 Kindern dann?
Mit 3 Kindern.
3 Kindern inzwischen.
Ist mutig, aber es war einfach ein notwendiger Schritt, den wir einfach gespürt haben, der muss jetzt sein.
Waren Sie komplett unrund?
Ja.
Und der Besitzer von Ihrem jetzigen Hof, der hat Ihnen den zur Pacht angeboten, weil er von Ihnen gehört hatte? Oder wie spricht sich sowas rum bei Ihnen?
Also er hat wie nicht sind Sie gewusst, zueinander gekommen? Er hat nicht gewusst, dass wir gekündigt haben, aber er hat gewusst, dass wir eben ein kleines bisschen anders ticken. Und an dem Bohrhof, wo wir jetzt sind, sind die Grundvoraussetzungen für Milchviehhaltung äußerst schlecht. Also das heißt, er musste sich irgendjemanden suchen, der von vornherein etwas anders tickt als der klassische Bauer im Tegernseer Tal.
Und er selber war vorher selbst der Bauer dort? Ist der einfach alt oder warum wollte der nicht mehr?
Der Hof wurde bis in die 1960er Jahre von der Familie selbst bewirtschaftet und von da ab hat ihn die Familie dann verpachtet.
Also denen geht es einfach darum, dass der Hof im Familienbesitz bleibt, aber dass er vernünftig geführt wird.
Genau, also er hat Gott sei Dank erkannt, die günstigste und billigste Form, den Hof wirklich in seiner Grundsubstanz zu erhalten, ist die, dass er als landwirtschaftlicher Betrieb weitergeführt wird. Dann erhält sich eigentlich diese Grundsubstanz fast von selbst.
Und dann kann es losgehen. Wie? Darüber reden wir gleich weiter. Mein heutiger Gast Markus Bogner und seine Familie haben einen 10 Hektar großen Hof gepachtet und betreiben ihn als Vollerwerbslandwirte. Dabei ist er gelernter Rettungssanitäter und seine Frau Steuerfachgehilfin. Aber sie haben dann mit 1000 Ideen im Kopf losgelegt und wollten richtig alternativ wirtschaften. Hat das alles sofort geklappt?
Nein.
Was gab es denn da für Rückschläge?
Wir machen heute noch viele Fehler. Und genau dieses Fehlermachen ist ja genau das Wertvolle. Also ich kann entweder sagen, ich habe heute viele Fehler gemacht oder ich kann sagen, ich habe heute viel gelernt. Es gab Tage, wo einfach der Sauerteig das Brot nicht gehen lassen wollte und die Leute standen im Laden und wollten Brot kaufen. Es gibt Tage, da macht man alles wie sonst auch und die Marmelade bleibt flüssig. Und die passieren deswegen, weil wir halt versuchen, mit möglichst natürlichen Grundzutaten zu arbeiten. Und die sind halt auch nicht jedes Jahr gleich.
Wie Familie Bogner ihren Traum jetzt lebt, darüber reden wir gleich. Der Bauernhof ist gepachtet und Markus Bogner und seine Familie konnten loslegen mit ihrem Traum von der alternativen Landwirtschaft. Und da haben sie sich überlegt, die Pferde, die könnte ich doch mal vor den Pflug spannen?
Also es war jetzt nicht so, dass wir die Pferde gekauft haben und sagen, wir wollen die irgendwann vor dem Pflug spannen, sondern das Pferd war plötzlich da.
Vom Himmel gefallen?
Fast vom Himmel gefallen. Meine Tochter wollte unbedingt ein Pferd.
Okay, Töchter wollen immer Pferde.
Töchter wollen immer Pferde, aber Väter wollen nicht immer Pferde kaufen und so war es bei mir auch. Und dann hat sich meine Tochter halt nach einer kreativen Lösung gesucht, wie man zu einem Pferd kommt und hat dann bei einer großen Fernsehsendung in der ARD mitgemacht und dort ein Pferd gewonnen.
Nein!
Ja.
Wo gewinnt man denn ein Pferd?
Bei Klein gegen Groß mit Kai Pflaume gewinnt man ein Pferd.
Okay, da konnten sie nicht mehr anders.
Genau, und dann war das Pferd da.
So eine pfiffige?
Ja.
Okay, und dann haben Sie überlegt, was kann man mit so einem Pferd machen? Nein.
Ja, klar.
Aber auch sowas muss man ja irgendwann mal lernen. Also diese Sachen fallen ja nicht, also dieses Wissen darüber fällt ja nicht vom Himmel. Ist das alles Learning by Doing oder wie machen Sie das?
Also es ist ganz viel Learning by Doing dabei. Es hilft einem da in der heutigen Zeit das Internet wahnsinnig viel weiter. Es hilft mir jetzt bei den meisten Nutztierrassen, die wir haben, eben die Landwirtschaftsschule nichts, weil ich mit irgendwelchen Futterrationsberechnungen für ein Hochleistungsschwein, ein Hochleistungsrind oder sowas nichts anfangen kann, weil ich ganz andere Rassen am Hof habe. Was das Tolle dran ist, also bei diesen ganzen alten Nutztierrassen gilt immer der Slogan, erhalten durch Aufessen. Nur wenn man die Vorzüge des Geschmacks von dem Fleisch irgendwie schafft zu propagieren, dann ist auch ein Vermarktungsweg da, um diese Tiere dann später auch wieder einfach zu erhalten.
Schmecken die anders?
Die schmecken im Vergleich einfach zu einem Rind, das nach allen Regeln der Kunst in möglichst kurzer Zeit auf möglichst viel Gewicht gebracht wurde, deutlich anders.
Ja, aber ich meine, schmecken die anders als ein anderes Rind, als ein gewöhnliches, in der Gegend übliches Rind, das man auf die gleiche Weise halten würde, oder?
Sie sind schon besser im Geschmack. Sie haben also vom
mehr Eigengeschmack.
Mehr Eigengeschmack. Und das Problem ist, dass eben diese auf Fleischleistung hochgezüchteten Rinder gar nicht mehr in der Lage wären, so langsam zu wachsen.
Echt?
Das wären dann einfach irgendwelche mageren Kümmerer, das funktioniert dann nicht. Also ich könnte nicht jetzt ein Turboschwein aus der Massentierhaltung retten und bei mir auf die Weide stellen. Das wird einfach ewig ein Kümmerer bleiben und mager in der Ecke stehen.
Das stellt man sich so einfach vor, gell?
Ja, da muss man hineinwachsen, viel beobachten, sich die Zeit nehmen, viel zu beobachten und dann darauf reagieren. Wir haben das jetzt aktuell bei den Schweinen, dass wir haben das Duroc-Schwein, und das reine Duroc-Schwein eignet sich für eine ganzjährige Weidehaltung nicht so gut, wie wir uns das erhofft haben, und haben es jetzt mit einer ganz alten jugoslawischen Rasse eingekreuzt, mit dem Turopolje-Schwein, und diese Kreuzung funktioniert einfach viel besser. Und das muss man lernen.
Die laufen den Sommer über komplett auf,
die sind Sommer
auf
wie
einer
Winter,
Brachwiesum, oder?
Die sind Sommer wie Winter im Freien.
Ah, im Winter, okay.
Haben einen Stall, in dem sie in der Nacht drin sind, aber tagsüber sind die Sommer wie Winter im Freien.
Und ihre Kinder geben denen auch Namen?
Ja.
Mamfi zum Beispiel.
Mamfi war einer, ja.
Der ist aber schon lange Schnitzel.
Mamfi ist schon ziemlich lange Schnitzel, jetzt ziemlich genau 2 Jahre schon.
Und von ihrem Sohn auch gegessen?
Ja.
Wie es ihm dabei ging, darüber reden wir gleich weiter. Die Kinder von Markus Bogner essen Fleisch von Tieren, denen sie selbst einen Namen gegeben haben. Mamfi zum Beispiel war ein Duroc-Turopolje-Schwein, das bis vor 2 Jahren auf dem Bauernhof der Familie gelebt hat. Wie gehen die Kinder damit um, dass sie wissen, welchen Namen ihr Schnitzel hatte?
Die gehen da erstaunlich gut damit um. Also wir haben uns als Familie ganz bewusst für einen Fleischkonsum entschieden und haben uns aber schon sehr früh gegen einen Fleischkonsum von Fleisch von auswärts entschieden. Also wir essen sehr, sehr wenig Fleisch, das nicht bei uns vom Hof stammt. Wir wollen einfach, dass die Tiere in der Zeit, in der sie bei uns leben, ein so gutes Leben wie irgend möglich haben. Aber letztendlich handelt es sich um ein Nutztier, und der letzte Nutzen des Tieres ist dann, dass sie aufgegessen werden.
Aber der letzte, vorher nutzen sie die auch noch, wenn möglich, anders?
Ja, also es haben fast alle unsere Tiere haben einen zweiten Nutzen. Also so pflügen die Schweine unseren Acker um. So mähen die Gänse das Gras in unserem Obstgarten, wo ich sonst mit keiner Maschine wirklich reinfahren kann. Und so haben die alle schon zu Lebzeiten auch einen Arbeitsauftrag, den sie zu erfüllen haben. Und am Schluss ereilt sie alle das gleiche Ende.
Wie alt wird so ein Schwein bei Ihnen?
Ja, 15 bis 18 Monate ungefähr. Also es gibt
das bei den ist sehr ähnlich dann, oder? Zu den anderen?
Nee, die anderen erleben das halbe Jahr nicht.
Okay.
Also konventionelles Mastschwein wird im Normalfall unter einem halben Jahr geschlachtet. Bei uns wird es fast 3-mal so alt. Bei den Weideschweinen sagt man normalerweise, ein Weideschwein muss mindestens 1-mal Weihnachten und 1-mal Geburtstag am Hof feiern.
Nett. Mit der Kerze auf dem Kopf.
Ja. Das mal probieren.
Hat Ihr Sohn dann nie gesagt oder eins Ihrer Kinder nie gesagt, können wir es nicht behalten? Weil die könnten ja 15 Jahre alt werden, oder?
Die könnten, ich glaube, das Hausschwein kann 27 Jahre alt werden. Das ist das älteste bekannte Hausschwein. Also der Schlachttag ist immer ein blöder Tag für alle bei uns. Das geht ganz in der Früh los, wenn man dann die Schweine dann auf dem Anhänger verlädt, wenn man dann zum Metzger fährt. Ich bin dann auch immer wirklich dabei, bis das Schwein am Haken hängt. Also das bin ich den Tieren erschuldig. Und dann dauert es 3-4 Tage, bis man dann vom Metzger dann die Fleischstücke wieder zurückkriegt. Und dann kommt die erste Streichwurst und der erste Leberkäse und sowas mit heim. Und dann freuen wir uns aber auf das mindestens ganz genauso, als über die Schweine, wenn man zum Fenster rausschaut, die man dann auf der Weide grasen sieht.
Haben Sie das von Anfang an für sich klar gehabt, wenn ich Viecher halte, dann begleite ich die auch bis zum Schluss? Also sind Sie, Pfötchen halten tun Sie nicht beim Stromschuss?
Also bei den Schweinen funktioniert es meistens so, wenn man ein Schwein am Bauch krault, dann legt es sich hin. Und im Normalfall wird das Schwein gegrault, dann legt es sich hin und dann kommt der finale Schuss. Also ich weiß nicht, ob es viele Schweine gibt, die so tiefenentspannt sterben wie unsere.
Aber trotzdem fühlt man sich beim ersten Mal doch ziemlich bescheiden, oder?
Ja, aber es ist die logische Konsequenz. Also wenn ich
Logik und Gefühl geht da manchmal.
Ja, das ist klar, das geht ganz gern mal auseinander. man stellt sich auch die Frage, darf ich das jetzt? Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn eins meiner Kinder sagt, ich steige jetzt ab morgen auf Vegetarier um.
Aber ist das nicht auch etwas, also Sie wollen ja mit Ihrem Hof nicht nur was für sich verändern wahrscheinlich, sondern auch ein paar Denkanstöße geben. Ist das auch so ein Anstoß, den Sie der Gesellschaft geben wollen? Wenn ich in den Supermarkt renne, weiß ich nicht, wie mein Schnitzel vorher geheißen hat. Möchten Sie, dass die Menschen das wieder in den Schädel reinkriegen?
Also das ist uns eigentlich mittlerweile eines der obersten Anliegen, dass wir die Menschen, die zu uns am Hof kommen, also wir haben ja unseren Hofladen am Hof, wir haben ein kleines Café am Hofladen mit angeschlossen, dass wir da den Leuten die Lebensmittel, die sie da vor Ort einkaufen oder direkt vor Ort verspeisen, nahebringen. Also das heißt, die nicht nur zu verkaufen, sondern auch diese Lebensmittel zu kommunizieren.
Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Familie am Tegernsee wandern gehe, kann ich zu Ihnen kommen und mein Sohn kann ein Schwein streicheln und ich esse ein Schnitzel.
Genau, genau.
Markus Bogner ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Auf dem Hof von Markus Bogner und seiner Familie kann ich im Café einen Schnitzel essen und dabei die Schweine auf der Wiese beobachten. So ein bisschen komisch wäre das für mich schon. Wie die Menschen, die zu ihm kommen, das finden, darüber reden wir gleich nach den Nachrichten. Eben haben wir schon über die Gäste gesprochen, die zu Markus Bogner und seiner Familie auf den Hof kommen und dort die Tiere anschauen und dann im Hofladen einen Speck kaufen oder im Café einen Schnitzel bestellen. Gibt's das wirklich?
Ja. Und es ist total interessant, manchmal grasen wirklich die Schweine bis 5 Meter vor die Gäste, die im Café sitzen. Und ich war überrascht, wie viele Menschen es gibt, die durchaus einen Zusammenhang herstellen zwischen diesem Schwein und diesem Stück Speck auf dem Brot.
Aber das sind die Leute, die zu Ihnen kommen, das sind nicht die, die im Supermarkt was einpacken. Also das sind wahrscheinlich schon Leute, die sich dann auch vorher mal ein paar Gedanken gemacht haben.
Es sind sicher welche, die sich vorher schon mal Gedanken machen, ob die jetzt zu uns kommen, weil sie sich schon Gedanken gemacht haben oder ob sie sich Gedanken machen, weil sie bei uns waren, das weiß ich nicht.
Ja, aber auf jeden Fall ist da ein ganz anderes Bewusstsein dafür, das, was auf dem Teller landet. Warum Markus Bogner genau dieses Bewusstsein so wichtig ist, dass er sogar ein Buch darüber geschrieben hat, das erzählt er uns gleich hier. Ein 10 Hektar großer Bauernhof ist das Zuhause von Markus Bogner und seiner Familie. Dort gibt es nicht nur alternative Landwirtschaft, sondern auch einen Hofladen und einen Café, wo die Gäste hautnah erleben können, wo die Lebensmittel herkommen, die sie dort kaufen oder verzehren. Darüber ist in den letzten Jahren oft berichtet worden, in Zeitungen, Zeitschriften, sogar im Fernsehen. In den höchsten Tönen sind sie gelobt worden, aber trotzdem haben sie sich geärgert.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt dieses Buch geschrieben habe. In all diesen Medien ist am Schluss nicht das transportiert worden, was wir ganz gerne transportiert hätten.
Jetzt, wo Sie gerade die Chance bei mir haben, was ist denn das, was Ihnen wichtig ist, was auf jeden Fall ankommen soll?
Im Wesentlichen sind es 3 Sachen. Das eine ist das, wir haben ja auf der Welt also eine knappe 1 Milliarde Menschen, die Hunger leiden. Und uns wird suggeriert, wenn wir die Nahrungsmittelproduktion noch weiter steigern, dann können wir diesen Hunger bekämpfen. Und die Bauern glauben das fast alle.
Und klingt ja auch mal gerade logisch.
Klingt erst einmal logisch, genau. Aufgrund dessen, was ich in der Landwirtschaft gelernt habe, habe ich gemerkt, es will gar keiner, dass dieser Hunger verschwindet, weil wir brauchen diesen Hunger ganz, ganz dringend, damit das System, in dem wir leben, überhaupt am Leben erhalten werden kann. Also unser Leben basiert auf ständigem Wirtschaftswachstum. Mhm, das haben wir ja schon mal irgendwann gehört. Und speziell im landwirtschaftlichen Bereich wird dieses Wirtschaftswachstum über Hybridsaatgut, über Gentechnik in der Landwirtschaft, über riesige Maschinen in der Landwirtschaft generiert. Wenn es diesen Wachstumszwang nicht mehr gäbe, dann wäre der Hunger wahrscheinlich ziemlich schnell weg, weil wir produzieren jetzt schon Lebensmittel für ungefähr 12 Milliarden Menschen.
Ja, weil so viel, also das ist aber das Ergebnis von diesen Hochleistungsgeschichten.
Ja, aber wieso leiden dann trotzdem fast 1 Milliarde Menschen an Hunger? Wenn wir für 5 Milliarden mehr Lebensmittel produzieren, als wir haben, es ist ein Verteilproblem und nicht ein Produktionsproblem. Und wir könnten es uns locker leisten, in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft Lebensmittel auf höchstem Niveau zu produzieren und damit alle Menschen auf diesem Planeten mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen.
Das war Punkt 1. Oh je.
Genau.
2 und 3 etwas schneller.
2 ist eigentlich der zentralste Punkt. Der direkte Kontakt zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher, also in unserem Fall zwischen dem Bauern und dem Konsumenten, der findet nicht mehr statt. Dem Bauern wird suggeriert, der Verbraucher will das und das. Und dem Verbraucher wird suggeriert, der Bauer kann nur das und das. Die Wahrheit liegt ganz woanders. Wenn der Bauer dem Konsumenten sein Produkt auch kommunizieren kann, ihm sagen kann, warum zum Beispiel dieses Hähnchen 30 Euro kostet, dann kann er sich entscheiden, probiere es oder probiere es nicht. Wenn er es mal probiert hat und den Unterschied schmeckt zwischen dem Hähnchen aus dem Discounter, dann weiß er, warum das Hähnchen mehr kostet. Nachdem dieser Kontakt aber von allen Seiten unterbunden wird, schaffen wir es, die Leute mit dem zu ernähren, wie wir sie heute ernähren. Und ich will jetzt da das Wort Lebensmittel nicht in den Mund nehmen.
Ja, zum Teil wirklich nicht. Punkt 3. Und vor allen Dingen sind wir da auch wieder bei dem Schnitzel im Supermarktregal, das keinen Namen hat.
Genau,
also diese Entfremdung von den Lebensmitteln.
Genau, der Punkt 3 ist in dem ersten Punkt schon mit drin gewesen. Das ist eben dieser Wachstumszwang, den wir haben, mit dem wir uns eigentlich immer weiter von dem entfernen, was ich jetzt als das gute Leben bezeichnen möchte. Also wir hetzen da immer irgendwas hinterher und die Lebensqualität lässt immer weiter nach. Und zur Lebensqualität gehören natürlich auch Kraft meines Amtes gute Lebensmittel.
Also kurz zusammengefasst, Wirtschaftswachstum bekämpft nicht den Hunger auf der Welt. Die Lösung wäre Umverteilung. Zweitens müssen die Leute wissen, wie Lebensmittel entstehen. Dann können sie sie auch ganz anders wertschätzen. Und drittens, immer mehr macht keinen Spaß, sondern nur Stress. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer.
Genau.
Weniger, aber dafür besser produzieren und genießen lernen. Das sind Punkte, die Markus Bogner sehr wichtig sind. Einen Punkt haben Sie noch gar nicht angesprochen, nämlich warum es so sinnvoll ist, viele Tierrassen oder Getreidesorten zu haben. Also Biodiversität, ich kriege das Wort immer nicht raus. Das glaube ich ist der Punkt, dachte ich, wäre der nächste, auf den Sie da eingehen wollen.
Das ist eine zwangsläufige Folge aus dem Ganzen, dass dann die Artenvielfalt sich immens wieder steigert, weil das große Problem jetzt in unseren Breiten sind ja die berühmten Märkte. Alle schieben sie immer auf die Märkte, die sind schuld, dass es so ist, wie es ist. Und wenn man sich einfach anschaut, wer diese Märkte denn sind, dann sind da ganz viele Transportlogistiker, Verpackungslogistiker und sowas mit dabei. Und die pochen auf bestimmte Sorten, die sich möglichst lange lagern lassen, die sich möglichst gut verpacken lassen. Und so verschwinden dann Sorten, die vielleicht beim Ernten aufwendiger sind, die für ein paar Verpacken aufwendiger sind, die verschwinden dann einfach aus den Regalen.
Die aber vielleicht gerade auf Ihrem Hof besser, also diese Schweine funktionieren bei Ihnen so am besten und auf einem Hof in Kenia funktionieren andere Schweine besser, wenn überhaupt
genau.
Schweine funktionieren.
Ganz genau. Und es gibt halt Tiere, die funktionieren bei uns nicht, es gibt Pflanzen, die funktionieren bei uns auch nicht. Also muss ich mich auf die Tiere und Pflanzen ausrichten, die bei uns funktionieren.
Wie das auf nur 10 Hektar auf dem lehmigen Boden über dem Tegernsee geht, das erzählt Markus Bogner in seinem Buch Selbstdenken, Selbstmachen, Selbstversorgen. Ein Bauer zeigt, wie es geht, heißt es. Wir reden gleich weiter, genau darüber, wie es geht und wie es der Familie dabei geht, hier bei Hauptsache Mensch. Am Hof von Markus Bogner und seiner Familie gibt es auch Brot zu kaufen. Sie haben ein Fußballfeld voll Roggen. Reicht das für Sie und Ihren Brotladen eigentlich aus?
Also das Fußballfeld Roggen würde in etwa ausreichen für das, was wir im Jahr an Brot backen.
Tatsächlich? Ich hätte gedacht, da müssten Sie ungefähr dieselbe Menge mindestens nochmal dazu kaufen.
Also wir kaufen Mehl dazu, aber wir haben auch einen Teil dieses Getreides, das wir anbauen. Das erreicht nicht jedes Jahr Backqualität aufgrund der geografischen Lage bei uns. Dann wird auch mal ein Teil des Getreides verfüttert und Mehl zugekauft. Aber an sich würde die Menge in etwa das abdecken, was wir an Brot verkaufen. Wir haben ja auch nicht jeden Tag auf, wir haben bloß 3 Tage die Woche auf. Folgedessen funktioniert das relativ gut. Interessant ist dieses Fußballfeld eigentlich aus einem ganz anderen Aspekt und der ist immer ganz besonders beeindruckend, wenn wir Seminare bei uns am Hof haben. Jeder von uns hat irgendwo auf dieser Welt 2000 Quadratmeter Acker zur Verfügung. Und auf diesen 2000 Quadratmetern Ackern muss alles das wachsen, was wir für ein ganzes Jahr brauchen. Da muss unser ganzes Obst, unser ganzes Gemüse, da muss natürlich auch der Kautschuk für unsere Autoreifen wachsen, der Tabak für unsere Zigaretten, die Kaffeebohne, das muss da alles wachsen. Aber wir haben theoretisch nur 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Brauchen tun wir momentan ungefähr 6.000 bis 8.000.
Ups. Und das geht natürlich auf Kosten derer, die nichts haben.
Genau, das heißt, ich esse mindestens einem Menschen auf der Welt entweder seine komplette Existenzgrundlage weg oder wesentlich mehr Menschen einen Teil ihrer Existenzgrundlage weg. Und das ist immer sehr beeindruckend, den Leuten zu zeigen, schau mal, das sind 2000 Quadratmeter und die hast du für dich persönlich zur Verfügung und du kannst jetzt darauf machen, was du willst. Mhm. Aber wenn jetzt du zum Beispiel 2 Schweine hältst, dann fressen dir diese 2000 Quadratmeter in einem Jahr leer. Und dann ist aber kein Platz mehr für Tee, kein Platz mehr für Kaffee, kein Platz mehr für irgendwas anderes, nicht mehr für einen Apfel.
Ja, da klickert was.
Genau.
Nochmal zurück zur Lebensqualität. Es gibt bei Ihnen in dem Hofladen auch Bauernspeck, es gibt Eier, es gibt Bergkäse, es gibt Wein und Obstler, geräuchertes, handgewebtes?
Ja.
Eingemachtes, Holzwaren, Geschirr. Wann stellen Sie das alles her? Das klingt nach 24-Stunden-Job.
Also das meiste von dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, stammt nicht direkt von uns. Sondern es ist uns auch ganz wichtig, eine Plattform zu sein für andere Handwerker, für andere Bauern, denen die Qualität mindestens genauso wichtig ist wie uns. Und dann darf man das bei uns auch im Laden finden. Das muss nicht alles von uns sein.
Ah, okay.
Bei uns ist all das vom Hof, was der Hof direkt hergibt. Also das heißt, wir verkaufen kein frisch Gemüse und kein frisch Obst, aber wir verarbeiten das alle in irgendeiner Form weiter. Und auch das Fleisch verarbeiten wir zum großen Teil weiter und verkaufen es dann in Form von Speck, Wurst und so weiter.
Trotzdem ist es eine Mordsarbeit, oder?
Es ist steckt Arbeit dahinter, ja.
Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht?
Ah, wir machen 2-mal im Jahr Urlaub.
Tatsächlich?
Ja.
Wie funktioniert das?
Das funktioniert sehr gut. Wir haben immer einmal Urlaub, immer die letzte Ferienwoche und die erste Schulwoche. Also quasi die letzte Ferienwoche für die Kinder, die erste Schulwoche für uns.
Okay.
Und nachdem wir in der glücklichen Lage sind, dass unser Hof in einer Urlaubsregion ist, gibt es auch in unserer Verwandtschaft viele Leute, die wollen Urlaub am Tegernsee machen. Und die dürfen dann auch Urlaub am Tegernsee machen und müssen vielleicht 1-2 Stunden am Tag die Tiere versorgen.
Aber können Sie beziffern, wie viele Stunden pro Woche Sie arbeiten?
Ich habe es noch nie gemessen, weil Arbeit und das private, soziale Miteinander teilweise so eng ineinander greift, dass es ganz oft nur ganz schwer zu differenzieren ist, was ist.
Das heißt, es ist einfach Leben?
Es ist einfach Leben, genau.
Selbstdenken, selbstmachen, selbstversorgen. Ein Bauer zeigt, wie es geht. So heißt das Buch, das Markus Bogner über sein Leben auf einem alternativen Bauernhof geschrieben hat. Dort lebt aber nicht nur er, sondern auch seine Frau und seine Kinder. Gleich reden wir darüber, wie die das finden. Familie Bogner lebt auf einem sehr alternativen Bauernhof. Wie finden ihre Kinder das? Ich meine, als Kleinkind gibt es natürlich nichts Tolleres, als auf dem Bauernhof aufzuwachsen. Auch wenn mal, ich habe gelesen, die ein oder andere Gans auf dem Trampolin landet. Aber wenn man so ins Teenageralter kommt, ist das immer noch so cool?
Es ist sehr interessant. Wir haben jetzt die erste Pubertät fast überstanden. In der zweiten sind wir gerade mittendrin. Und es bleibt aber trotzdem cool. Also es ist... auch wenn, also das sage jetzt nicht nur ich als Vater der Töchter oder der Kinder, sondern...
Sagen Sie nochmal, wie alt die sind?
Die Große ist 16, 14 und der Kleine ist 9. Und auch wenn die direkt gefragt werden, empfinden oder merken sie einfach diese hohe Lebensqualität, die das Ganze mit sich bringt, wägen natürlich ab zwischen dem, was es vielleicht an Einschränkungen bringt. Aber wir leben ja nicht irgendwo 2 Kilometer vom Mond, sondern wir sind nur 2 Kilometer von Gmund und 2 Kilometer von Bad Wisse weg. Also das ist nicht, wir sind nicht total ab vom Schuss. Der Hof liegt sehr ruhig gelegen, aber sie genießen trotzdem diese hohe Lebensqualität, die dieses Leben mit sich bringt. Schon sehr. So sagen sie es zumindest.
Aber da steckt ja schon auch eine ziemliche Lebensphilosophie dahinter. Und Teenager wollen dann auch eigentlich irgendwann mal Turnschuhe für 150 Euro, die total sinnlos sind und absolut unökologisch. Kriegen die?
Die würden sie kriegen. Die mittlere hat sie jetzt auch erstmal bekommen. Unsere älteste Tochter ist da im Punkt Bekleidung, ich würde schon fast als Extremist bezeichnen, Was Ökologie betrifft, also da ist sie noch um ein Vielfaches schlimmer als Mama und Papa zusammen. die müssen ihren Weg gehen. Und also bei uns ist nichts am Hof dogmatisch. Das ist mir ganz wichtig. Das Einzige, was vielleicht ein kleines bisschen dogmatisch wirkt, das ist einfach die biologische Landwirtschaft. Aber das hat bei mir jetzt auch nichts mit Dogmatik zu tun, sondern einfach mit einem gesunden Menschenverstand, dass man keine Chemie einsetzt oder die ganzen Sachen. Das hat jetzt für mich nichts mit Dogmatik zu tun. Mhm. Aber es herrscht weder im Bereich der Lebensmittel Dogmatik, und wenn die ein Glas, nennen wir es jetzt mal Nuss-Nougat-Creme haben wollen, dann sollen sie das haben. Und wenn es die Turnschuhe für die 150 Euro sein sollen, dann wird da sicher drüber gesprochen. Aber es heißt nicht, dass das ein No-Go wäre.
Die amerikanische Schnellrestaurantkette ist ein Tabu oder nicht?
Nee, das ist kein Tabu, aber kein Thema.
Die wollen es von sich aus nicht?
Die wollen es nicht, nee.
Auch der Kleine nicht?
Nee. Also wenn jetzt heute Kindergeburtstag gefeiert wird, also nicht unserer, sondern wenn der auf den Kindergeburtstag eingeladen ist und die gehen dann danach in das Goldene M rein, ja, dann gehen sie halt rein. Mhm. Aber sie merken dann durchaus, dass es also so wirklich geschmeckt hat. Es war ganz cool, aber so wirklich geschmeckt hat es nicht.
Kluges Kind. Wünschen wir ihm, dass es so bleibt. 175 Kulturen, also unterschiedliche Früchte und Getreide, gibt's auf dem Bauernhof von Familie Bogner. Jetzt sind Ernten ja immer unterschiedlich gut. Hatten Sie schon mal so richtig Existenzängste, weil es in dem Jahr zu viele Unwetter gegeben hat oder so?
Also ich mag mir jetzt kein Unwetter vorstellen, das mir alle 175 Kulturen gleichzeitig zerstört. Irgendwas wird schon was werden. Und wenn der Hagel die Kirschen alle demoliert, dann kommt halt irgendwas anderes dafür.
Im Monat drauf erst die Pflaumen.
Genau, und es ist kein Jahr gleich. Also es ist kein Jahr, wo alle super sind, sondern es gibt irgendwo, hapert es jedes Jahr. Irgendwas fällt jedes Jahr aus, wo man auch sich manchmal überhaupt nicht erklären kann, warum es so ist. Dann ist es so.
Und wie gehen Sie da für sich mit um?
Es ist schlicht und ergreifend, wenn man sich dafür entscheidet, mit der Natur zu arbeiten, dann ist es einfach so. Wenn man sich entscheidet, gegen die Natur zu arbeiten, dann hat man gleich verloren, weil das funktioniert nicht.
Ich habe auf einem dieser vielen Fotos, die es von Ihnen im Internet gibt, eins gesehen, da tragen Sie ein T-Shirt, da steht drauf, Gast auf Erden. Ist das was Religiöses oder wie sehen Sie sich?
Es gibt die mit ganz vielen verschiedenen Aufdrücken, und ich habe eben diesen Gast auf Erden schon ganz bewusst gewählt, weil wir sind nichts anders. Also die Natur braucht uns nicht, wir die Natur schon. Das hat jetzt nichts Religiöses im Sinn von katholisch, evangelisch oder sonst was, aber es hat schon was Spirituelles, eine gewisse Dankbarkeit an die Schöpfung, auf die es schon aufzupassen gilt.
Aber Sie sind schon auch religiös. Also Ihr Sohn heißt Marinus, so wie der Lokalheilige.
Mhm.
Also da steckt, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter, oder?
Ich würde uns als sehr religiös bezeichnen. Wenn man religiös an der Zahl der Kirchenbesuche festmacht, dann könnte man drüber streiten. Aber so würde ich uns jetzt schon als gläubig bezeichnen.
Weil es im Prinzip dieses System ist, diese Schöpfung, oder wie würden Sie das definieren?
Das ist diese Ehrfurcht vor dieser Schöpfung. Und dass angeblich ja der Mensch den Auftrag erhalten hat, sich die Erde untertan zu machen. Und das heißt für mich als Bauer, es gibt ja den Begriff des Kulturlandes. Und Kulturland, so wie wir es kennen, ist Bauernland. Würde der Bauer heute aufhören, das Land zu bearbeiten, dann wird da ganz schnell wieder Naturland draus. Das ist nämlich nicht das Gegenteil, sondern das ist einfach das, was davor oder danach war. Und solange wir Bauern dieses Land weiter pflügen, pflegen, Kultur betreiben, schaut es so aus. Und da muss man schon eine gewisse Ehrfurcht auch vor dem Handwerkszeug, das einem da mitgegeben wurde, haben.
Vermissen Sie irgendwas aus Ihrem alten Leben?
Nein.
Gar nichts. Spontanität, einfach mal ins Kino gehen, können Sie auch.
Es ist letztendlich sind wir ja jetzt nichts anderes als selbstständige Unternehmer. Also das heißt, ich hätte den großen Vorzug, ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Klar ist unsere Zeit viel vom Wetter abhängig, jahreszeitlich bedingt. Wir arbeiten nach dem Mondkalender, also der spielt dann auch noch eine Rolle. Aber es ist wie alles im Leben eine Frage der Prioritäten, die ich setze. Wenn das Wetter halt ganz schön ist und der Mond wahnsinnig toll steht und mir aber wichtiger ist, dass ich mit den Kindern ins Kino gehe, dann geht man halt ins Kino.
Der Wahnsinn. Das klingt ja so richtig nach Freiheit.
Ja, also es ist Freiheit.
Jetzt ist Ihr Buch ganz neu auf dem Markt. Selbst denken, selbst machen, selbst versorgen. Ein Bauer zeigt, wie es geht. So ist der Titel. Wer soll's lesen?
Eigentlich jeder, der auf der Suche ist nach einem guten Leben. Und es wäre vielleicht auch toll, wenn der ein oder andere Bauer mal reinschaut.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, sowohl mit Ihrem Buch als auch mit Ihrem Hof weiterhin. Und danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Der Mann weiß, wie sich's gut leben lässt. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Unter hauptsache-mensch-radio.de stehen alle unsere Sendungen online. Und da gibt's auch nochmal alle Infos zum Buch von Markus Bogner. Nächste Woche sitzt hier wieder meine Kollegin Elke Zimmermann. Bis dahin machen Sie's gut, Ihre Brigitte Strauß.